Ich wollte eigentlich mit Ihnen jetzt über ein paar Stationen aus Ihrem Leben sprechen, die wir gerade gesehen haben. Aber ich spüre quasi körperlich, dass Sie mit Professor Busch noch nicht ganz durch sind mit dem Thema. Und deswegen würde ich gerne das noch mal vertiefen.
Ich kann helfen, glaube ich.
Ja?
Weil das ist etwas, das ich selber sehr oft erklären muss in meinen Sendungen. Also bei Matic X hatten wir, glaube ich, schon dreimal das Problem, zu erklären zu müssen, das ist Statistik. Und es ist total wichtig, das zu erforschen, das zu verstehen und sehr hilfreich. Aber Menschen sind halt keine Statistik. Also es gibt natürlich dann eine Statistik, wo man ernst nehmen muss. Okay, vielleicht muss ich mir ab und zu ein bisschen Pause machen. Aber es ist doch immer schön zu sehen, dass einzelne Menschen aus der Statistik auch rausfallen.
Also Herr Busch, was mich immer mehr beschäftigt, ist, dass es Leute gibt, die mit ihrem Leben nicht fertig werden und Hilfe suchen, auf dem Weg mit ihrem Leben fertig zu werden. Ich behaupte, sehr viele Menschen werden mit ihrem Leben fertig und auch damit, dass in ihrem Leben sich Dinge ereignen, die niemand vorhersehen konnte. Als ich 1988 als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wegging, hat kein Mensch auf der Welt gedacht, dass ich 4 Jahre später in einem anderen deutschen Land Ministerpräsident würde.
Er meint, vergrault wurde.
Konnte sich niemand auch nur theoretisch ausdenken. Und mir imponieren Menschen, die mit ihrem Leben fertig werden, auch wenn das natürlicherweise anders verläuft. Auch Herr Scholz hat lange Zeit nicht damit rechnen können, Bundeskanzler zu werden.
Aber das dementiert er nicht.
Es hat sich in seinem Leben so gefügt. Und er macht mir den Eindruck, er akzeptiert das. Ich jedenfalls akzeptiere einen Lebensvollzug, der sich völlig anders vollzogen hat, als ich das beim Abitur 1953 mir vorstellen
konnte. Aber Vogel, ich muss jetzt einfach mal einen Busch
in Schutz
nehmen.
Das war gar nicht sein Punkt. Vielleicht können wir den noch mal einmal aufgreifen, den Punkt. Der Punkt von Herrn Professor Busch war ja, dass er sagt, viele Menschen sind heute überfordert von der Masse an Informationen, weil die Evolution gar keine Chance hatte, uns so schnell zu verändern
als
mit dieser ganzen Information. Deswegen
aber
die Frage gnädigste, an Sie.
Aber gnädigste,
gnädigste wurde ich noch nie genannt in dieser Sendung.
Wenn jemand, ja, ich muss doch einen Grund finden, Sie zu unterbrechen. Wenn jemand mit seinem Leben fertig wird, stellt sich das Problem nicht. Wenn er aber Schwierigkeiten hat, mit seinem Leben fertig zu werden, dann hat Herr Busch völlig recht.
Aber haben Sie denn niemals, Herr Vogel, haben Sie denn niemals, ich meine, Sie sind jetzt 91 Jahre alt, das Gefühl, das ist mir alles, also sagt man, steht überall. Haben Sie nie das Gefühl, dass Sie auch überfordert sind von der Masse an Informationen, die es überall gibt, von dem Wissen, das überall abrufbar ist?
Naja, also überfordert fühle ich mich nicht. Ich muss damit umgehen lernen.
Ja.
Und ich lese halt 3 Zeitungen, aber nicht 25. Mhm. Natürlich ist das schwierig, aber das gehört doch zur Bewältigung der Aufgabe. Und nicht dadurch, dass man sich dadurch...
Aber sag mal, können wir vielleicht einen Kompromiss finden, einen historischen Kompromiss?
Ja.
Herr Busch schreibt auch was ganz Tolles, nämlich er vertraut auf die Kraft des Humors. Sagt, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft.
Sehr gut.
Für das mentale Immunsystem. Und er hat festgestellt, dass die Menschen jetzt nur noch 18 Mal am Tag lachen.
Ja.
Ich fand, das war viel. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. 18 Mal am Tag. Kommt das hin? Kommt hin. Und er sagt, Damit es eine heilsame Wirkung hat, müsste es eigentlich viel mehr sein.
Ja, das ist wahr. Wir haben früher mehr gelacht. Wir lachen noch ungefähr 6 Minuten am Tag. Die Sendung ist hier ausgenommen natürlich.
Ich muss jetzt mal methodisch fragen.
Inklusive Rheinland. Inklusive Rheinland. Indem man Menschen beobachtet in bestimmten Stundenabschnitten und zählt, wie oft sie lachen und das Lachen subtrahiert, was wir tun, weil wir aus Verlegenheit lachen oder weil wir lachen, weil wir flirten.
Man beobachtet, genau. Wissenschaftler. Genau.
In der Laborsituation.
Ja. In einer artifiziellen Laborsituation.
Ja, da hat man wenig zu lachen manchmal. Dann,
aber wenn man Menschen im Leben beobachtet schon, also okay. Es ist nicht besonders viel. Und wir könnten mehr lachen, weil das Lachen uns gerade in schwierigen Zeiten natürlich hilft, aufgestaute Emotionen besser loszuwerden, weil es uns hilft, die Welt anders zu sehen und weil wir vor allen Dingen diese ganze Kontrolle, man will ja negative Gefühle immer kontrollieren, beim Lachen einfach loswerden. Lachen ist so eine Art Kontrollverlust und das tut der Seele sehr, sehr gut. Deswegen nutzen wir in der Therapie.
Herr Vogel, jetzt ist Schluss. Friede. Dafür andere Themen.
Ja, ich habe schon ein bisschen Sorge, dass wir nicht mehr über die undefinierte Anzahl an Jahrzehnten zu sprechen kommen, die ich mit Ihnen noch so ein bisschen durcharbeiten möchte. Weil wenn wir Sie schon mal hier haben, dann wollen wir eigentlich auch über das sprechen, was Sie gerade schon mal angedeutet haben. Dass manchmal ein Leben anders verläuft, als man es sich vorstellt.
Ja.
Denn ich weiß, dass es bei Ihnen so war, dass Sie sich eigentlich jetzt nicht unbedingt für Politik interessiert haben als Kind und das jetzt auch nicht der Berufswunsch war, Politiker zu werden, obwohl Sie nachher 23 Jahre Ministerpräsident von sogar 2 verschiedenen Bundesländern geworden sind, wie wir gerade schon gehört haben. Wer hat denn die oder was hat die Liebe zur Politik dann entfacht, dass Ihr Leben eine für Sie überraschende Wendung genommen hat?
Also zunächst auf die Idee, Politiker zu werden, bin weder ich noch meine Freunde in der Zeit, der Schulzeit oder des Studiums je gekommen. Dass ich Politiker wurde, hat sich daraus ergeben, dass zunächst ein Freund von mir in Heidelberg mich drängte, für den Stadtrat zu kandidieren. Und dann kann man nicht kandidieren, wenn man nicht einer Partei beitritt. Dass das die CDU sein wird, war mir klar, aber ich bin eingetreten, bin Stadtrat geworden. Ein paar Jahre später kamen Leute aus einem Wahlkreis in der Pfalz und haben gesagt, es gibt einen neuen 5. Wahlkreis, wir brauchen einen Kandidaten, es gibt keinen Vorgänger, wären Sie bereit zu kandidieren? Und dann habe ich mir gesagt, mit 32 in den Bundestag zu kandidieren, das sollte man sich nicht entgehen lassen, habe kandidiert und bin gewählt worden. Und anderthalb Jahre später kam der Helmut Kohl und hat gesagt, ich solle Kultusminister werden. Also damals Kultur, Bildung, Schule und alles, was dazugehört. Das war im Jahre 1965. Und wer lehnt das schon ab? Also bin ich Kultusminister geworden.
Herr Scholz, das waren noch Zeiten, oder?
Der erste Zeitpunkt, wo ich mich bemüht habe, war, als der Helmut Kohl nach Bonn ging und der Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz besetzt werden musste. Und weil der Helmut Kohl gegen mich und für Geißler war, der war im Kabinett der Geißler, habe ich gegen Geißler bin ich angetreten. Das erste Mal bin ich also in diesem Jahr, als Helmut Kohl nach Bonn ging, von mir aus für ein Amt angetreten.
Ich glaube Ihnen, dass Sie alle Ämter, und das waren ja einige, dass Sie die jetzt noch so aufzählen können, das beweist, dass Sie wirklich gar keine Wissenslücken haben, auch in der Rückschau nicht. Aber was ich eigentlich meinte, ist die Zeit noch bevor Sie das erste Amt bekleidet haben. Sie haben vorhin so nonchalant gesagt, es war ja klar, dass ich in die CDU eintrete. Ihr Bruder war in der SPD und Ihr Bruder soll jedenfalls nach den Geschichten in Ihrem Buch derjenige gewesen sein, der sich für das Thema sensibilisiert hat. Und zwar soll er sich, ich darf es mal verraten, er soll sie dafür bezahlt haben, Interesse zu entwickeln.
Nein, nein. Also so kann man Dinge durcheinander bringen.
Ich bin gespannt.
Ich habe für den Heidelberger Stadtrat kandidiert, weil ein Kfz Mensch.
Nee, ich rede von Ihrer Kindheit.
Ja, jetzt lassen Sie mich doch mal einen Moment reden.
Ich lasse Sie die ganze Zeit gnädigste versucht, irgendwie zum Punkt zu kommen. In Ihrer Kindheit.
Ich habe damals dem Freund zuliebe für den Stadtrat kandidiert und mich erst später um die Nachfolge von Helmut Kohl beworben. Auf die Idee, Politiker zu werden, bin ich in der Tat nicht gekommen, sondern das hat sich durch Aufforderungen nacheinander so ergeben. Und ich bin auch sehr froh darüber, denn ich halte nichts von Politikern, die keinen Beruf haben, sondern vom Abitur in den Bundestag wollen, weil sie damit abhängig sind von der Partei und abhängig sind, weiter diese Laufbahn zu haben. Man muss erst einen Beruf erlernen und dann sich in der Politik.
Aber gnädigste Frau, es steht noch eine Antwort aus von des Bundeskanzlers.
Ja, aber Herr Bundeskanzler,
das war noch Zeit.
Nicht dran
findet. Er will das sagen, was er da gerade gesagt hat. Also vorhin der Einwand, das waren noch Zeiten, dass politische Karrieren so funktionierten.
Ja. Mein Einwand war, das ist auch heute noch so, es ist nur eben sehr unterschiedlich. Also es gibt nicht die eine Laufbahn als Politiker oder als Politikerin. Manche sind Quereinsteiger sehr spät, einige haben sich früh politisch engagiert und andere machen das so, wie Sie das eben karikiert haben, nach dem Studium gleich der Deutsche Bundestag.
Ja.
Aber es gibt ganz viele andere Laufbahnen und keine ist selbstverständlich. Es gibt welche wie mich, die früh sich auch im Wettbewerb mit anderen um politische Ämter beworben haben. Und es gibt ganz viele, die haben einen ganz langen Zeitraum ihres Lebens das erlebt, dass sie immer gefragt worden sind. Und beides gehört zusammen.
Ich will nur noch mal gucken jetzt, ob ich wirklich was durcheinander gebracht habe. Das triggert mich natürlich, wenn Sie das sagen. Und zwar kenne ich die Geschichte, dass Ihr Bruder, sie hat Radionachrichten hören lassen und dann am Wochenende sie abgehört hat, was sie da gehört haben. Und dann gab es Geld dafür, wenn sie es richtig zusammenfassen konnten und weniger, wenn sie einen Fehler gemacht haben.
Gnädigste.
Stimmt das oder stimmt das nicht?
Gnädigste. Sie liefern ein gutes Beispiel, wie man richtige Tatbestände falsch vermischen kann. Mein Bruder hat, nachdem er aus dem Krieg zurückkam und wir den Hessischen Rundfunk als Nachrichtensender hörten, Deutschlandfunk gab es damals noch nicht, den Hessischen Rundfunk, weil wir in Gießen gelebt haben. Und mein Bruder hat mich am Ende jeder Woche gefragt nach den wichtigsten politischen Ereignissen der letzten Woche. Und wenn ich das einigermaßen konnte, bekam ich 50 Pfennig.
Aber nichts anderes hat doch Judith gerade gesagt.
Ja, aber es war also das mit dem Bezahlen ist nicht richtig, sondern er hat, und dafür bin ich ihm dankbar,
die Belohnung
mein Interesse am Geschehen geweckt und im besten Fall auch entlohnt. Und zweitens, das ist noch viel weniger aufregend, als es immer dargestellt wird. Mein Bruder, der 6 Jahre älter war, ist 1943 Soldat geworden, hat sich, um der SS zu entgehen, für die Infanterie gemeldet und kam 1945 zurück. Aber nicht mehr an den häuslichen Mittagstisch, sondern wird an das Studium in Marburg und später in München. Dass er damals den Kurt Schumacher erlebt hat und dass der ihn damals beeindruckt hat, ist aus dem Jahr 1946 sehr zu verstehen. Er war der SPD-Vorsitzende. Und das hat ihn veranlasst, in die SPD einzutreten. 6 Jahre später, als ich in dem Alter war, war der Konrad Adenauer Kanzler. Und der hat mich veranlasst, in die CDU einzutreten. Das hat in unserer Familie beides keinen Menschen aufgeregt. Der mal Rechtsanwalt werden würde, warum soll der nicht in der SPD sein? Und der, wenn er es schafft, vielleicht mal Professor wird, warum soll der nicht in der CDU sein? Das wurde erst zum Thema, als die Öffentlichkeit wahrnahm, dass mein Bruder Oberbürgermeister von München und ich Stadtrat in Speyer und später Bundestagsabgeordneter.
Ja, ich finde, das ist ein
Thema. Da hat sich dann ja? Presse dafür interessiert und wir beide haben vereinbart, nicht als doppeltes Lottchen aufzutreten. Wir sind in unserer aktiven Zeit nie öffentlich gegeneinander aufgetreten. Und mein Bruder hat mir geschrieben, und ich kann das nur voll bestätigen, besser in der falschen Partei als in keiner Partei.
Genau.
Und das genau will ich auch zu meinem Bruder sagen, besser in der falschen Partei als in keiner Partei.
Richtig. Und Sie haben ja auch immer beide die demokratischen Grundwerte vertreten, und zwar mit Werf und mit einem ganzen Lebenswerk. Und jetzt versuche ich noch eine Geschichte, die ich persönlich sehr schön fand in Ihrem Buch, weil mich die menschlichen Geschichten so interessieren, richtig wiederzugeben.
Streng dich an.
Lesen Sie vor einfach.
Wenn es richtig macht, kriege ich 50 Stellen. Ich streng mich ganz doll.
Also, Ihre Mutter. Die gab es, ne?
Ja.
Also, nur Faktencheck. Hatte ja. Jetzt zwei Söhne. Beide waren in der Politik. Der eine in der SPD, der andere in der CDU. Und es geht die Geschichte, dass sie Zeitungsartikel gesammelt hat. Und zwar über sie beide. Und auch abgelegt hat, mit Kommentaren versehen hat und ihnen zugeschickt hat. Ist das richtig?
Also, meine Mutter hat in älteren Jahren in einem Augustinum in München gelebt, hat mehrere Zeitungen bezogen und hat in Dingen, die über meinen Bruder berichtet waren, ein großes J und in Dingen, die von mir berichtet haben, ein großes B raufgeschrieben und hat die ausgeschnitten und hat die uns geschickt. Und wenn was Freundliches war, hat sie an den Rand geschrieben, sehr richtig. Und wenn was Unfreundliches war, hat sie das negativ. Und gelegentlich, weil sie ja Mama, eben auf die 80 ging, gelegentlich hat sie die Sendung der Ausschnitte verwechselt. Gelegentlich bekam ich meines Bruders und mein Bruder meine Ausschnitte. Und das ist in der Tat meine Mutter war weder Sozialdemokratin noch CDU oder CSUlerin, sondern meine Mutter war stolz auf ihre beiden Söhne. Und das sollte man ihr nicht völlig verüben.
Tut kein Mensch. Tut kein Mensch. Und es muss ja für sie auch schwierig sein, ja?
Ja.
Muss ja schwierig sein, zu entscheiden, für welchen Sohn wähle ich jetzt. Ja?
Nein. Sie hat bei Stadtratswahlen wahrscheinlich SPD gewählt und bei Bundestagswahlen wahrscheinlich CDU.
Wie war das denn auf Familienfesten, wenn Sie auf Ihren Bruder getroffen sind?
Da haben wir aufeinander Rücksicht genommen und nicht über Politik diskutiert. Wenn wir Geburtstag oder was von meinen Eltern gefeiert haben, da haben wir uns zurückgehalten. Das hätte gar keinen Sinn gehabt, zumal wir ja laufenderweise im Laufe der Zeit einsehen mussten, der andere ist in der falschen Partei, aber er ist Gott sei Dank in einer Partei. Und das gilt auch heute, das würde ich auch heute sagen, wobei ich natürlich nur die Partei der demokratischen Mitte meine. Nur.
Erleben Sie hier so engagiert in Ihrem Vortrag. Juckt es Sie manchmal in den Fingern, nochmal zurückzukehren in ein gestaltendes politisches Amt mit Regierungsverantwortung?
Also, seit ich 90 bin, ist der Verstand wichtiger als der Wunsch. Das ist Unsinn jetzt. Aber da ich Ehrenvorsitzender der CDU Thüringen und Ehrenvorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung bin, habe ich ja das Recht, an den Gremiensitzungen teilzunehmen. Und das tue ich im Rahmen des Möglichen bis heute. Und ich freue mich, dass die Verantwortlichen von heute den Kontakt und den Rat von mir wünschen. Den gebe ich meistens nicht öffentlich, sondern wenn sie mich anrufen und mich fragen. Und das werden manche bestätigen. Wenn man einmal so mit Hingabe in der Politik verantwortlich war, verliert man das Interesse daran nicht. Und wenn man so intensiv an der Adenauer-Stiftung engagiert war, wo ich zweimal längere Zeit Vorsitzender war, verliert man das Interesse nicht. Und ich würde meinen, ganz gleich aus welcher Partei, jeder wird auch im Ruhestand mit dieser Partei verbunden bleiben. Das braucht man gar nicht begründen, das versteht sich meines Erachtens von selber.
Also ich würde mal zusammenfassen, Joe Biden ist 81, geht nicht gerne in Talkshows, um sich der Situation nicht so auszusetzen. Sie sind 91 und machen es und wir sind sehr froh, dass Sie hier sind, so meinungsstark und so voller Elan. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Bernhard Kohl.